Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wenn das wirklich stimmt, fragte er vor ungefähr 20 Jahren die Schauspielerin Cate Blanchett, ob sie ihn heiraten wolle. Bestimmt kann Robert Stadlober diese Geschichte längst nicht mehr hören, aber schon die Vorstellung, es könne so abgelaufen sein, hat sehr viel Charme, finde ich. Cate fand das bestimmt auch. Aber Robert Stadlobers Wege verliefen anders. 1982 kommt er im österreichischen Friesach bei Kärnten zur Welt, wo er auf einem Bergbauernhof aufwächst. Früh lernt er lesen. Und früh lernt er, wie anders das Leben plötzlich sein kann, denn die Eltern trennen sich, da ist er im Grundschulalter und es geht mit der Mutter nach West-Berlin, dem größtmöglichen Kontrast zu jedwedem Bergbauernhof. Robert lernt Geige, dann Gitarre, geht viel ins Kino und mit 12 zu einem Casting, bekommt gleich die Hauptrolle, fliegt von der Schule, wird Punk, wohnt mit 16 allein und überzeugt 1999 erst in Sonnenallee, kurz darauf dann in Crazy und seitdem in zahlreichen Rollen. Als Gast bei Toast Hawaii sprechen wir über die Kühe und die Knödel seiner Kindheit, Schinken, Käsetoast und Schweinsbraten, Kochshows und Gurkenwasser, Pilze, Pizza und Picknickkörbe, eine Eismaschine und Geräusche, die man für immer mit sich herumträgt. Vielen Dank für den Besuch, Robert Stadlober. Herzlich willkommen, lieber Robert.
Dankeschön.
Ich weiß wenig über dein Essverhalten, aber es hat mir sehr viel Mut gemacht, als ich gesagt habe, soll ich dir irgendwas zu essen? Oder ich weiß nicht, irgendwie, wir hatten schon über Essen gesprochen und du hast gesagt, ich esse wahnsinnig gerne, ich koche aber auch sehr gerne.
Ja, das stimmt, tatsächlich. Ich koche manchmal natürlich mit Kindern, muss man auch oft kochen, da macht es dann nicht so viel Spaß manchmal.
Wie alt sind die?
5 und 8.
Mhm.
Ja, denen muss man öfter was zu essen machen. Die wollen eh immer nur das Gleiche und man muss sich hart überlegen, wie man es hinkriegt, das Gleiche etwas zu variieren, dass sie vielleicht auch ein paar andere Dinge als Tomatensauce und Nudeln aufnehmen.
Ich wollte gerade fragen, ist das so der Klassik? Es ist wirklich Wahnsinn.
Na, meine Kleine isst am allerliebsten Schweinsbraten auf der Almhütte. Die will immer wandern gehen, aber eigentlich nur, um dann Schweinsbraten zu essen mit Knödeln. Komm. Und die Große hat jetzt für sich neu entdeckt, Linsen mit Knödeln. Das ist auch in Österreich ist es relativ normal. Also statt Linsensuppe sind es einfach so Linsen, Beluga-Linsen mit Knödeln, mit Semmelknödeln. Das mag sie sehr gerne.
Kannst du Knödel machen?
Ja, ja. Ich mache gerne auch Knödel. Ich mache am liebsten Kaspress-Knödel. Das verbietet mir aber meine Frau, weil danach die Wohnung immer so nach Käse stinkt.
Oh, das klingt aber gut. Kaspress.
Ja.
Wie machst du die?
Na, aus altem Brot, weiß jeder aus der Familie, bleibt viel übrig oder alte Semmeln oder so und Milch und Käse und Zwiebeln.
Kannst du mal so beschreiben, dass wir das nachmachen könnten? Das muss jetzt müssen keine Grammangaben sein.
Ja, genau. Man muss halt holt man sich Knödelbrot. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland überhaupt gibt. Es sind quasi vorgeschnittene alte Brotstücke oder man nimmt einfach ein altes Brot, schneidet das, weicht das in Milch ein und dann nimmt man sehr viel alten Käse, reibt den und
alten Käse im Hinblick auf intensiven Käse, ne?
Ja, genau. Also ein bisschen, aber kann auch ein alter aus dem Kühlschrank sein, den man selber nicht mehr unbedingt essen will.
Okay.
Und den kann man dann mit dieser Milch, habe ich Milch schon gesagt, Milch auf jeden Fall, ordentlich Milch und dieses Brot und auch noch nach Gefühl 1, 2 Eier dazu und dann den Käse reinreiben und das dann immer ausquetschen und daraus Knödel formen und dann schön mit Butter in der Pfanne rausbraten.
Oh Gott, das ist so lecker.
Ja.
Das weiß ich jetzt schon, ohne es jemals probiert zu haben.
Ist in Österreich beliebt auch als Suppeneinlage, aber man kann es auch sehr gut mit Sauerkraut essen.
Aber sag, wenn da der Käse bei ist, ich überlege jetzt gerade, wie groß sind denn diese Knödel, weil normalerweise so Serviettenknödel, die versenkt man ja erstmal in einem Tuch und im Wasser, weil wenn Käse dabei eine Rolle spielt, dann... Ich will nicht sagen, brennt das ja schnell an, aber das wird ja dann schon...
Die sind flach, also man...
Ach so, okay, das ist das Entscheidende. Also keine runden Knödel, sondern wie so Buletten.
Man formt sie erstmal rund und presst sie dann flach und damit, darum heißt es auch Pressknödel, weil man halt die Flüssigkeit immer wieder rauspresst.
Verstehe.
In mehreren Arbeitsschritten. Lässt man sie wieder ruhen, dann presst man nochmal ein bisschen und dann werden sie in die Pfanne.
Und wo hast du das gelernt?
Das habe ich tatsächlich einfach ausprobiert.
Das lernt man wahrscheinlich, wenn man in Österreich zur Welt kommt.
Nee, Kaspressknödel ist eigentlich eher so eine Tiroler Spezialität. Das gab's bei uns jetzt nicht so. Meine Großmutter hat jetzt keine Kaspressknödeln gemacht. Das habe ich erst später gelernt. Meine Großmutter hat viel Semmelknödeln gemacht, was im Prinzip ein ähnliches Verfahren ist. Ja, meine Lieblingsspeise als Kind bei meiner Großmutter, und die habe ich auch relativ früh gelernt, ist Grießschmarrn mit Mostsoße.
Lecker.
Ja, einfach im Ofen quasi aus Grieß, also du machst Grieß in der Pfanne, bis er halt so anfängt ein bisschen anzudicken und braun wird quasi, und dann kommt er wie ein Kaiserschmarrn in den Ofen, und dann mit Rosinen zieht man den dann noch weiter durch, und dann macht man die Mostsoße dazu. Bei uns wird ja sehr viel Apfelmost in der Obersteiermark getrunken, und die Äpfel werden zu Most verarbeitet mit sehr niedrigem Alkoholgehalt. Der kocht dann natürlich raus, der Alkoholgehalt, wenn du es in der, so, aber man hat so ein bisschen den Geschmack noch davon, von, dass es alkoholisch war und nicht einfach Apfelsaft war. Das fand ich als Kind anscheinend trotzdem auch ganz gut, oder war vielleicht sogar das Besondere daran. Und das gießt man über diesen relativ trockenen Schmarrn dann drüber, und dadurch wird er dann so gatschig.
Es ist, gatschig ist ein, wenn es das Wort nicht schon gäbe, würde ich sagen, das ist auch eine gute Beschreibung für das Gefühl, das ich gerade habe. Ich fühle mich gerade so gatschig. Und du, das weiß ich, du hast ein bisschen Hunger, dein Magen hat vorhin schon geknurrt.
Ja, ich habe heute noch nicht so wahnsinnig viel gegessen, weil ich mich tatsächlich, wenn ich gegessen habe, das ist so ein bisschen wie, wenn ich ein Bier trinke, mein Gehirn sagt dann sofort Feierabend. Das ist bei Essen auch so.
Aha.
Wenn ich was wirklich Tolles esse, denke ich, jetzt will ich nicht mehr wirklich weiterarbeiten. Das ist auch sehr schwer beim Arbeiten. Tatsächlich in der Mittagspause esse ich auch sehr wenig. Ich esse lieber abends dann.
Denn ich möchte schon, dass Sie, geneigte Hörerin, geneigter Hörer, wissen, natürlich habe ich meinem Gast sofort was zu essen angeboten, als ich dieses Knurren gehört habe.
Nein, ich habe auch Melone bekommen.
Ja, Melone, genau, das ist irgendwie so, das nimmt man nicht so ernst, da kann man nicht sagen, also man muss schon eine ganze Melone essen, um zu sagen, boah, ich kann nicht essen, nie wieder was.
Wahrscheinlich. So was. Satt gegessen an Melone habe ich noch nicht probiert, aber es soll ja angeblich eine Melonendiät geben. Ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Freundin hatte, die immer gesagt hat, dass ihre Mutter Melonendiät macht.
Dann ich glaube, man kann mit allem eine Diät machen. Ich habe mal eine Snickers-Diät gemacht. Da habe ich
keine Snickers gegessen.
Auch schön, das wäre die 2.0-Variante wahrscheinlich. Nee, das war damals einfach so, ich liebe Süßigkeiten, und ich war auf diesen Schaumküssen, da war ich richtig drauf. Und dann eben auch bei
Schwedenbomben heißt es in Österreich.
Schwedenbomben? Ja. Interessant. Ja. Und dann war ich eine Zeit lang eben so auf Snickers, weil ich so dachte, diese Erdnüsse mit dieser Karamell, dieses salzig-süße, und das war so toll. Und dann habe ich gesehen, wie viel Kalorien. Und dann habe ich mir ausgemalt, okay, so und so viel Kalorienbedarf hat man pro Tag, wenn man abnehmen will. Irgendwie so, ich nehme ab, wenn ich 1200 zu mir nehme, also darf ich irgendwie 2 Snickers essen. Und die habe ich mir dann, es war furchtbar.
Nur 2 Snickers einfach?
Ja, ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, sind einmal durch so ein Nadelöhr der Unvernunft gegangen. Und wenn man Glück hat, dauert das nur einen Tag. Und wenn man Pech hat, mehrere Wochen. Also nicht bei mir, Gott sei Dank, aber so dieses, dass man denkt, okay, dann kann ich ja die Kalorien, überhaupt mit Kalorien zu denken, und dann kann ich ja dann auch irgendwie durch andere Sachen zu mir nehmen. Muss mich halt nur einfach. Dann habe ich das so klein geschnitten, weißt du, total bescheuert. Was macht man? Hattest du mal eine Phase, in der du dich richtig ungesund ernährt hast, konsequent?
Ja, in meinen 20ern habe ich mich sehr viel ungesund ernährt, also zumindest zu Hause oder wenn ich mal zu Hause war. Ich bin viel essen gegangen, aber ich habe auch richtig viel Schrott gegessen. Ich habe eine Zeit lang eine ziemliche Leidenschaft für so Tiefkühlpizza, also Tiefkühlpizza-Baguettes gehabt. Die habe ich sehr gerne gegessen, vor allem nachts um 3, wenn man irgendwie aus der Kneipe nach Hause kam und schön noch 2 Pizza-Baguettes im Ofen geschoben und sich den Gaumen verbrannt.
Auf die man ja dann, also hast du die auch immer noch getunt? Hast du da noch was extra
draufgelegt?
Oh, okay. Aha, ja. Okay. Gut, dann gehen wir doch mal an den Anfang deines Lebens.
Ja.
Das an einem sehr idyllischen Ort begann, in Kärnten, in Österreich, in der Steiermark, in einem kleinen Ort, und noch kleiner, wir gehen immer mehr in den Fokus, in einem Bergbauernhof.
Ja.
Die nächsten Nachbarn waren einen Kilometer ungefähr entfernt. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie es da aussah? Hattet ihr Tiere?
Ja, wir haben immer noch Tiere. Also mein Vater nicht. Mein Vater hat quasi das Erbe abgelehnt. Er wollte nicht Bauer werden. Das war ihm ganz wichtig. Mein Vater ist Elektriker geworden. Aber sein Bruder hat dann den Hof übernommen, der jüngere Bruder. Und mittlerweile macht es mein Cousin. Und mittlerweile ist es ein Ammenhof. Das heißt, sie kaufen Kühe zu und ziehen sie groß bis zur Geschlechtsreife. Und dann werden sie wieder verkauft. Aber meine Großeltern hatten einen richtigen Milchbetrieb. Also die hatten so 20 Stück Vieh und haben Milch hergestellt, und wir hatten Schweine, wir hatten Hühner.
Also das heißt, du bist auch mit mehreren Generationen oder in dem Fall mit 2 Generationen groß geworden. Deine Großeltern haben da auch gewohnt.
Genau. Mhm. Ja. Also mein Vater hat quasi sein Haus so 250 Meter den Berg ein Stück runter am Waldrand gebaut. Aber ich bin jeden Abend hochgegangen zu meinen Großeltern, um die Milch zu holen, frisch aus der Kuh rausgemolken.
Oh Gott, wie man sich das vorstellt, so ein kleiner Junge.
Und morgens sind wir mit meinem Opa dann immer zum Milchführen, nannte man das. Also die Milchkannen vom Abendmelken und vom Morgenmelken wurden dann runtergebracht an die Bundesstraße. Da ist dann so eine Art Treppe, Empore gewesen, da wurden die draufgestellt. Dann kam der Milch-LKW und hat es rausgesaugt und dann sind wir wieder hochgefahren mit den leeren Kannen. Mit dem alten Volvo von meinem Opa, der hat so einen alten Volvo, der schon so ein Anschnall-Warnungsdings hatte. Das ging mal tick-tock, tick-tock, tick-tock. Das ist eine meiner ersten Kindheitserinnerungen, in diesem Auto drin zu sitzen, weil mein Opa natürlich nicht angeschnallt war. Und es ging mal tick-tock, 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 tick-tock und hinten klirrten die Milchkannen.
Denkst du manchmal, dass du das spürst, dass deine ersten Lebensjahre in dieser, ich nenne es jetzt der Einfachheit halber, heilen Welt, es wird kleine Katastrophen gegeben haben, wie es überall kleine Katastrophen gibt und Streit und was weiß ich.
Streit kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Streit. Eine Großfamilie auf einem Bauernhof, also schlimmere Streit kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss auch sagen, meine Familie, die schreien alle sehr gerne. Also es wurde eigentlich mehr geschrien als gesprochen. Immer schon.
Würdest du trotzdem sagen, dass das eine Zeit ist, an die du dich gerne erinnerst? So sehr du dich denn erinnern kannst an deine ersten Lebensjahre?
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Es war eine sehr schöne Kindheit. Und auch danach bin ich auch in jeden Ferien immer da gewesen, immer. Also das war für mich ein sehr prägender Ort, mein Zuhause.
Hilf mir doch mal dieses Haus. Also ich glaube, wir alle haben, jeder, der jetzt zuhört, hat so eine gewisse Vorstellung von so einer Postkartenidylle, von so einem Haus, das da steht und das ist umgeben von Tälern und Bergen und wie man sich das einfach vorstellt und Wiesen.
Einen sehr wilden Garten, den mein Vater leidenschaftlich pflegt. Das Haus liegt an so einem Hang, in einer kleinen Tale, so an einem Bach und der Aushub ist ein Hügel, wurde als Hügel dann angelegt und auf diesen Hügel drauf hat mein Vater das Haus gebaut und da sieht man halt über das ganze Tal und sieht in der Ferne sieht man halt die großen Berge, also den Grem vor allem, der steht in der Mitte und daneben noch ganz viele andere, bis zu den hohen Tauern kann man schauen. Und unser Haus herum ist sehr viel Natur und Wiese und mittlerweile nur noch Wiese. Früher waren da auch noch Felder, als mein Großvater noch Getreide angebaut hat, weil er auch eine eigene Mühle hatte und selber Mehl gemacht hat.
Wow.
Und ich hatte
weißt
früher,
du das noch? Warst du da mal?
Ja, die Mühle ist unglaublich laut. Die gibt's auch immer noch. Mein Cousin überlegt, sie rauszureißen, weil er sehr gerne Sachen rausreißt. Aber es ist eine Mühle aus den 60er Jahren, die eigentlich sehr, sehr gut immer noch wäre, wenn man denn Getreide anbauen würde, um daraus Mehl herzustellen, zu mahlen. Genau, und in den Getreidefeldern bin ich immer rumgelaufen und ich hatte früher schlohweißes Haar quasi. Also wirklich, und meine Eltern reden immer noch darüber, alle im Dorf auch. Man konnte mich immer überall sehen, weil meine Haare noch weißer waren als der Weizen.
Oh, wie schön, ja.
Ich glaube, ich sah ein bisschen aus wie Michel. Und das ist auch ein bisschen so wie in Lönneberger, nur mit mehr Bergen.
So habe ich es mir auch vor. Ich glaube, so stellen wir es uns gerade alle vor. Du hast diesen Bach beschrieben. Gab es darin Fische oder ist das jetzt ein bisschen zu viel Paradise?
Nee, der Bach ist sehr klein. Der wird im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt, wird er ein bisschen größer. Nee, da gibt es keine Fische, aber es gibt Bachkresse, sehr viel, die sehr gut ist. Es gibt Kaulquappen natürlich und Frösche und so. Und es gibt eine meiner Lieblingsspeisen überhaupt, auf der Wiese überall, der Rädelsalat. Rädelsalat ist eigentlich, sind das die jungen Löwenzahnblätter.
Ja, dieser soll super gesund sein.
Schmeckt unfassbar gut mit Kartoffeln und Zwiebeln und ordentlich Kernöl, also Kürbiskernöl und richtig viel Knoblauch. Das jedes Frühjahr, meine Kinder gehen auch ganz sehr gern Rädelsalat stechen. Mit meinem Vater gehen die dann auf der Wiese rum und holen dann einen ganzen Eimer voll.
Wenn man ihn sticht, nimmt man ihn dann mit der Wurzel raus? Nein, dann kommt er im nächsten Jahr nicht wieder. Oder ist das so, dass der sich so sehr, weil er sich so schnell vermehrt?
Aber man nimmt ihn nicht mit der Wurzel raus.
Nee, was heißt stechen?
Ich weiß nicht, sagen die dazu da, diese Almöis.
Und wenn man reinkommt in dieses Haus, ist das so eine Diele wahrscheinlich und dann geht es möglicherweise ebenerdig wahrscheinlich irgendwie in die Küche. Wo habt ihr gegessen?
In der Küche, genau. Mein Vater hat eine offene Küche gebaut mit so einer Art Theke und dann gibt's aber quasi den Essbereich, der ist an dem Fenster, wo man auf die Berge schaut und da in der Ecke steht halt der Tisch, der große Tisch ist immer noch der gleiche wie zu meinen Kinderzeiten und eine Eckbank und da haben wir immer gegessen und im Sommer auch draußen. Mein Vater draußen, dann auf der Terrasse halt nochmal auch einen Tisch mit Bänken und da haben wir auch viel gegessen.
Und wenn du da sitzt, sitzt du da reflexhaft immer an derselben Stelle?
Ja, ich sitze immer am gleichen Platz, schon
und
immer.
Ist das ein Platz auf der Bank oder ist das ein freier Platz?
Platz auf der Bank mit dem Rücken zum Fenster.
Okay.
Ja, mein Vater sitzt mir gegenüber, der schaut aus dem Fenster raus, aber es ist ja auch sein Haus, er soll aus dem Fenster auf die Berge schauen.
Wer hat gekocht damals, als du Kind warst? Waren das deine Großeltern?
Ja, mein Vater hat Schicht gearbeitet. Das heißt, wenn er Frühschicht hatte, dann haben meine Großeltern gekocht. Wenn er Spätschicht hatte und erst um 13 Uhr los musste zur Arbeit, hat er viel gekocht. Meine Mutter hat auch gekocht, aber meine Mutter hat, glaube ich, gar nicht so gern gekocht. Mittlerweile kocht sie lieber, aber damals war das schon eher so die Aufgabe meines Vaters. Mein Vater kocht immer noch sehr gerne. Und es sind große Streitereien zwischen uns immer, wenn wir da sind, dass er immer kochen will, dann sich aber beschwert, dass er immer kochen muss. Und ich dann immer sage, du hast ja gesagt, dass du kochen willst, ich würde ja auch kochen. Nein, ich koche wieder. Und es ist immer permanent dieses Hin und Her. Und mein Vater hat halt auch seine Gerichte und alles andere, was ich koche, ist dann immer so, sind wir jetzt im Hotel Zacher. Wow, heute gibt es Brokkoli, was soll das sein?
Man muss dazu sagen, du hast mir in einem anderen Gespräch, in einem anderen Interview schon mal deinen Vater vorgestellt und es wäre zu schade, wenn er jetzt hier einfach nur der komische Brokkoli-Mann wäre. Also er ist ein weitgereister, sehr interessanter Mensch, aber vielleicht könntest du noch ein, zwei Sätze zu ihm sagen.
Ja, genau. Mein Vater hat mit 17 Jahren beschlossen, diesen Berg zu verlassen und hat bei der Firma Siemens als Elektriker begonnen und ist auf Montage in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Vor allem in Afrika, aber auch in Südamerika, war lange in Venezuela, war in Algerien, in Nigeria. Genau, und dann als meine Mutter mit mir, also meine Mutter hat er dann in Berlin kennengelernt, weil er bei Siemens eben war. Und als meine Mutter dann mit mir schwanger war, haben sie dann beschlossen, ein Haus zu bauen auf dem Grund der Eltern meines Vaters, meiner Großeltern. Und damit ist er wieder zurückgegangen und seitdem ist er wieder dort. Ja, sagt auch, er hat genug gesehen von der Welt, das reicht.
Kann man ihm vielleicht sogar glauben.
Ja, ne? Ich glaube.
Er fährt
immer noch sehr viel mit dem Fahrrad rum, tatsächlich in Österreich aber größtenteils.
Das ist ja nicht unanstrengend, hoch, runter.
Ja, ne, wir haben ihm auch tatsächlich zum Geburtstag. Nee, E-Bike hatte er schon viel, mein Vater hatte schon E-Bikes, da wussten die meisten Leute noch gar nicht, was das ist. Weil bei uns ist es sehr steil, da hochzukommen. Das ist tatsächlich für die letzten 5 Kilometer, wenn er aus dem Tal hochkommt, ist es ohne E-Bike echt anstrengend. Nee, aber wir haben ihm so ein Fitnessbike für den Winter geschenkt, wo er vom Fernseher sitzt und über die ganze Welt fahren kann. Das macht er leidenschaftlich, weil es gibt da so ein Programm, da haben irgendwelche Leute filmen sich selbst beim Fahrradfahren, dann kannst du halt quasi diese Strecken irgendwo in Japan oder in, weiß ich nicht, Jamaika abfahren. Dann sagt mein Vater mir immer, wie das Wetter in Jamaika heute war beim Fahrradfahren.
Okay. Und was ist sein typisches Repertoire? Weil du hast gerade eben diese Szene geschildert, die Sachen, die er immer
Schweinsbraten. Mein Vater macht einen fantastischen Schweinsbraten. Steirischer Schweinsbraten, das ist nicht so mit so einer dicken Biersoße oder so, sondern der schmort so lange, bis er eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Flüssigkeit übrig ist, nur noch das pure Fett quasi als Soße und mit Kartoffeln und Karotten und Zwiebeln zusammen schmort das dann so lange vor sich hin und dann nehmen die Kartoffeln auch natürlich das Schweinefett und es ist sehr, sehr lecker. Also lieben auch meine Kinder. Das ist immer das allererste, wenn wir zu meinem Vater fahren, was wir oft machen, muss er auf jeden Fall für die Ankunft muss ein Schweinsbraten im Ofen sein.
Ihr seid jetzt nach Wien gezogen, muss man dazu sagen.
Ja.
Ihr habt eine Zeit lang in Berlin gelebt und seid als Familie jetzt seit 2 Jahren?
Nee, es sind jetzt schon über 4.
4 Jahre schon wieder, ja. Okay. Seid ihr nach Österreich gezogen, nach Wien und deswegen seht ihr euch wahrscheinlich auch häufiger. So,
genau.
Und jetzt kommt also der feine Herr Sohnemann. Sind wir hier im Hotel Sacher oder was? Bei Brokkoli und Hotel Sacher, na klar. Wie bereitest du denn dein Fancy zu, dass dein Vater mit dieser Assoziation
gar nichts, es geht einfach darum, dass er den nicht zubereitet. Das reicht schon. Also es gibt's bei ihm gibt's Blumenkohl. Was soll dieser grüne Blumenkohl. Also, mein Vater hat Klassiker, eben den Schweinsbraten. Mein Vater macht eine sehr gute Bolognese.
Was ist denn so besonders an dieser Bolognese? Seid ihr dir das mal verraten oder ist es dein Geheimnis?
Es ist sein Geheimnis, glaube ich, so ein bisschen.
Also, hast du auch ein Geheimnis beim Kochen? Dass du jetzt
ja,
natürlich preisgibst.
Ja, ich nehme gerne Ribisselsaft, im Johannisbeersirup. Zum Süßen manchmal. Oder öfter auch bei herzhaften Gerichten in eine Soße, so ein Schluck. Johannisbeersaft, kann sein, dass es auch tatsächlich nur ein esoterischer Glaube ist, dass man davon irgendwas noch mitbekommt. Aber ich mache es vielleicht.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Zumal er ja auch eine Süße hat, aber auch sowas Süß-Saures
genau.
Eigentlich noch.
Ne? Genau. Also das zum Beispiel gebe ich auch gerne mal in eine Pastasauce oder auch bei einem Braten oder so auch gerne dazu, um da so ein bisschen das Rauchige abzuschwächen.
Was würdest du sagen, wie oft kochst du, wenn du nicht drehen musst? Also teilst du dir das mit deiner Frau?
Ja, wir kochen oft zusammen. Also wenn ich zu Hause bin, kochen wir eigentlich jeden Tag, weil wir müssen ja was essen. Also außer wir gehen essen, was jetzt aber mit Kindern jetzt auch nicht so oft vorkommt. Nee, wir kochen schon jeden Tag, mal leidenschaftlicher, mal weniger leidenschaftlich. Mal machen wir eben halt nur Nudeln mit Tomatensauce. Meine Frau hat italienische Wurzeln, die kann fantastische Pasta-Gerichte tatsächlich und unglaubliche Salate. Also ich war vorher nicht so ein Salatfreak, aber meine Frau macht wirklich die besten Salate der Welt. Die denkt sich auch permanent irgendwelches neues Zeug aus, wo man nie denken würde, dass es zusammenpasst.
Mhm.
Und es schmeckt großartig.
Zum
immer.
Beispiel?
Boah, also mein Lieblingssalat, wegen dem ich mich unter anderem in sie verliebt habe, glaube ich, war Staudensellerie mit weißen Bohnen, Zwiebeln und Thunfisch und Avocado und das dann so sauer angemacht.
Oh, ich bin schon wieder grabbelig. Nee, wie heißt das? Welches Wort war das?
Gatschig. Ja, das wird dann auch so gatschig. Das wird,
lecker. Ja. Das ist ja eine Kombi.
Ja, und Fenchel, genau. Kann man auch Fenchel, man kann Staudensellerie auch weglassen, stattdessen nur Fenchel, aber Fenchel und Staudensellerie
und Bohnen. Das sind ja zwei so Listen eigentlich, ne? Also ich könnte
Die passen gut zusammen. Ja, vor allem in diesem Salat, weil die weißen Bohnen, die nehmen den weißen Bohnen irgendwie so ein bisschen dieses Cowboy-mäßige. Da wird es ein bisschen filigraner dann. Und ja, Thunfisch kann man auch weglassen heutzutage. Thunfisch, das muss man sich ja eh mit sich selber moralisch ausmachen, ob man noch Thunfisch essen kann.
Sagt derjenige, der schon zweimal eine Hymne aufs Schwein hier abgelassen hat.
Ja, auch Schwein muss man sich überlegen. Aber ich bin eben auf einem Bauernhof groß geworden. Mhm. Wir haben selbst geschlachtet, immer. Ich war schon als kleines Kind beim Schlachten dabei. Ich weiß, wie so ein Tier sich benimmt, bevor es stirbt. Und ich weiß auch, wie es aussieht, nachdem es gestorben ist. Und ich habe auch bildlich vor Augen, wie meine Oma im Schwein drin steht und die Innereien ausräumt. Ich weiß, wie es ist, wenn die Blutsuppe mit dem frisch ausgelassenen Blut gekocht wird und mein Opa der Erste ist, der reinlöffeln darf. Ja, wie alle, die meisten Menschen auf der Welt esse ich wesentlich weniger Fleisch als früher, aber für uns war das, ist, ich meine, es ist ein Bauernhof gewesen, die brauchten brauchten Fleisch, um überhaupt über die Runden zu kommen. Rindfleisch wurde bei uns immer nur verkauft, das haben wir nie selber gegessen, das ist zu teuer. Mhm. Es gab immer Schweinefleisch in verschiedensten, und aber wirklich, wie man heutzutage sagt, nose to tail, also alles vom Schwein wurde gegessen, immer.
Erinnerst du dich, dass es einen Freund oder eine Freundin gab oder ein Cousin, ist, glaube ich, in diesem Gespräch vorhin immer wieder aufgetaucht, bei dem du oder bei der du gegessen hast regelmäßig, wo es vielleicht
bei meinem Cousin, da ganz Cousin. Anders. Ja, mein Cousin, meine Tante hat damals schon immer Schinken-Käsetoast gemacht und so Sachen, die ich überhaupt nicht durfte oder die mein Vater auch abgelehnt hat total, meine Mutter auch. Und da habe ich mich immer gefreut bei denen. Bei denen gab es, was auch sehr interessant war, zum Abendbrot weiße Semmeln mit Extrawurst oder so. Bei uns gab es immer nur normale österreichische Jause, Käse, Speck, Wurst und dazu halt so dunkles Graubrot, genau. Und da gab es dann einfach so Semmeln mit dieser Extrawurst. Das fand ich faszinierend. Und sie haben auch immer, die Kinder auch schon bei meiner Tante, meine Cousins und Cousinen, morgens schon Kaffee getrunken, schon als 5-6-Jährige mit sehr viel Milch, aber das gab es immer, ja.
Also kein Malzkaffee, sondern
richtigen Kaffee.
Ach, interessant, okay. Ja. Eure Eltern haben sich getrennt und du bist dann mit deiner Schwester und deiner Mutter nach West-Berlin gezogen. Kurze Zeit später kam es zur Maueröffnung. Ihr seid in Zehlendorf, also wirklich ganz im Westen gelandet. Das muss für dich ein Kulturschock gewesen sein, auch dahingehend, was die Mahlzeiten angeht, aber auch...
Habe meiner Mutter lustigerweise letztens erzählt, eine der ersten Sachen, die ich in Berlin mokiert habe, war, dass ich gesagt habe, hier gibt's immer nur zwei Gänge maximal. Es gibt immer nur Hauptspeise und Nachspeise. Und in Österreich ist man gewohnt, eine Suppe vorher zu essen. Ich habe einfach diese drei Gänge vermisst. Es war immer Suppe, Hauptspeise, Nachspeise. Und hier gibt's immer nur irgendwas und dann manchmal noch ein Pudding. Was ist hier los?
Interessant, weil eigentlich, so habe ich es im Kopf, dass Kinder überhaupt keine Lust haben auf Suppe. Also ich schließe mich da durchaus.
Frittatensuppe, aller toll. Mal, immer als meistens klare Suppe mit Einlage. Also Frittaten, Backerbsen, Nudeln, genau. Es gibt bei uns Lungenstrudel, ist was, also so ein Fleischstrudel, das wird aus Lunge quasi als Teigstrudel und der wird dann in Scheiben geschnitten und dann legt man das in die Suppe rein, Leberknödel.
Mhm. Ja. Gut, das eine ist Zehlendorf, aber ihr seid dann über kurz oder lang, glaube ich, in Kreuzberg gelandet, oder habe ich das falsch im Kopf?
Ich bin in Kreuzberg gelandet. Du bist dann alleine
in Kreuzberg gelandet, okay. Da warst du 15, 16.
Ja, genau.
Und hast dir eine eigene Wohnung nehmen können.
Ja.
Man muss dazu sagen, dass es damals, es gab immer schon schwierige Zeiten, in Berlin eine Wohnung zu finden. Also
nee, das war damals
in der Zeit
überhaupt kein Problem.
War es einfach, ne? Kurz nach der Mauer.
Für meine erste Wohnung habe ich, glaube ich, 350 Mark bezahlt oder so in der Grimmstraße, 80 Quadratmeter im Hinterhaus. Und dann bin ich anderthalb Jahre später an Mehringdamm gezogen. Da hatte ich dann 260 Quadratmeter für 500 Mark.
Wahnsinn.
Riesen Fabriketage. Aber das war eine riesige Fabriketage, das war, glaube ich, eher ein Rockclub, in dem wir da gewohnt haben. Es war eine WG mit meinem besten Freund damals zusammen und wir hatten eine Industrieheizung, die wurde im November angeschaltet und Anfang März abgeschaltet. Also wir haben auch viel gefroren. Aber wir hatten eben ein Wohnzimmer, das hatte, glaube ich, 80 Quadratmeter, da haben wir halt Konzerte drin veranstaltet und so.
Ja. Und war das auch eine Zeit, in der ihr zusammen gekocht habt beispielsweise?
Ja, mit meinem besten Freund, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, viel auch in anderen Konstellationen immer wieder irgendwie zusammen das Leben geteilt habe. Der ist leidenschaftlicher Koch, der kocht auch immer noch total viel und fängt jetzt auch gerade an irgendwie so auf YouTube oder so, versucht er quasi Koch-Influencer zu werden. Mit dem habe ich sehr viel gekocht, ja. Wir sind auch sehr viel essen gegangen, aber wir haben auch viel gekocht. Also hört sich jetzt absurd an, so dass so zwei 18-Jährige oder 17, 19-Jährige oder ich war glaube ich 17, David war 19, als wir uns kennengelernt haben. Aber wir haben viel gekocht und sehr leidenschaftlich in alle Richtungen.
Nein, wie interessant. Es ist gar nicht absurd, es ist nur ein bisschen ungewöhnlich. Würdest du sagen, wie wurde dein Interesse am Kochen geweckt? Hat dich jemand zur Seite genommen? Hast du Leute beobachtet, deinen Vater genau beobachtet?
Ja, genau. Ich glaube, es war immer selbstverständlich. Mein Vater hat immer gekocht. Das gehörte für mich ganz klar dazu. Ab dem Moment, wo ich ausgezogen bin, muss ja das Essen irgendwo herkommen. Also koche ich. Und habe halt versucht, das nachzukochen, so ein bisschen, was mein Vater gekocht hat, mir selber Sachen ausgedacht. Ich hatte einen, jetzt darf man es ja sagen, man darf ja jetzt kiffen in Deutschland. Ich habe früher auch gerne gekifft, ja. Und hatte eine Kiffermahlzeit, die ist wirklich pervers gewesen. Und zwar waren das Spätzle mit Erdnussbutter und Käse überbacken im Ofen.
Wow.
Oh, okay.
Einmal habe ich diese Spätzle-Kasserole nicht ganz aufgegessen und war irgendwie 4 Wochen beim Drehen. Als ich zurückkam, habe ich Farben gesehen, die ich noch nie auf Speisen gesehen habe.
Naja, aber es hat dir ja offenbar Spaß gemacht.
Ja.
Und du hattest diese Hemmschwelle nicht und der Freund, mit dem du da zusammen gewohnt hast, auch nicht.
Der auch nicht. Nee, der hat da damals schon immer imaginäre Kochshows die ganze Zeit gemacht. Der hat auch immer schon ein gutes Messer und so Zeugs. Hat immer so Showkochen gemacht. Das war manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil ich dachte, wir machen jetzt gerade hier eine Pasta Amatriciana und du tust so, als würdest du, weiß ich auch nicht, einen Fasan in einem Hasen zubereiten oder irgendwie sowas. Oder andersrum, der Hase kommt in Fasan. Wie ist es nochmal? Fasan in der Ente, Hase im Fasan. Genau, also David hat sich da immer sehr, der hat da ein große Zeremonie draus gemacht. Ich habe ein bisschen pragmatischer gekocht, aber ich kam auch vom Bauernhof.
Werbung.
Bettina, hast du schon mal Marmelade eingekocht? Willst du nicht mal davon erzählen? Fragt mich Toast Hawaii-Hörerin Jackie. Die genauen Definitionen erspare ich euch und mir. Das kann man alles easy durchlesen. Aber es gibt natürlich festgelegte Unterschiede zwischen Gelee, Konfitüre, Marmelade und Fruchtaufstrichen. Das ist alles genau geregelt. Zahlen, Prozente und Ausnahmen spare ich uns. Wie gesagt, ihr könnt das überall unkompliziert nachlesen. Aber eine Sache ist für mich bis dato Unwissende geradezu spektakulär. Und zwar, es gibt keine Erdbeermarmelade. Es gibt auch keine Aprikosenmarmelade. Von Marmelade darf nämlich streng genommen nur gesprochen werden, wenn Zitrusfrüchte im Spiel sind. Also Orangen, Mandarinen, Limetten, Zitronen, Blutorangen. Ihr wisst schon. Das war mir nicht klar. Wir benutzen den Begriff also wirklich häufig falsch. Das sind dann Konfitüren. Wie auch immer. Ja, es gab mal eine flüchtige Affäre zwischen mir und dem Einkochen von Konfitüre. Die 80er in Hannover. Als ich bei meiner Schulfreundin Ruth zu Besuch war, stellten wir gemeinsam mit ihrer Mutter Bananenkonfitüre her. Ich ging damals stolz mit 2 noch warmen Gläsern nach Hause und ließ eins davon an der Kreuzung Emmichplatzhöhe Königstraße fallen. Also eines der Gläser rutschte mir aus der Hand, flog auf den Asphalt, zersplitterte mitten auf der Straße. Ah, die ganze Arbeit. Und auch ehe ich mich versah, fuhr ein Linksabbieger darüber und zog eine lange, klebrig-feuchte Spur hinter sich her. So viel zur Frage, Bettina, hast du schon mal Marmelade gekocht? Nichtsdestotrotz möchte ich mich ausdrücklich bei allen Menschen bedanken, die mir jemals selbst gekochte Marmelade, Konfitüre, Gelee oder Fruchtaufstrich haben zukommen lassen. Sie alle wurden und werden gewürdigt. Und wo wir schon dabei sind, in der unbedingt anhörbaren oder nachhörbaren Episode Toast Hawaii mit Sepp Schellhorn sprechen wir über Hagebuttenkonfitüre. Sepp kommt ins Schwärmen, was unsere Hörerin Bettina Jahnke aus Dresden zum Anlass nahm, mir und ihm 2 Gläser selbst eingekochte Hagebuttenkonfitüre mit Quitten zukommen zu lassen. Dafür herzlichen Dank. Und wer jetzt betrübt und ein bisschen neidisch aus der Wäsche schaut, dem sei entweder der Gelierzucker von DM Bio empfohlen, mit dem man das selbst mal probieren kann. Aber es ist noch nicht so richtig die Zeit dafür, ne? Oder Trommelwirbel, aufgepasst, der exzellente DM Bio Fruchtaufstrich Hagebutte hat zahlreiche Fans, mich eingeschlossen, besteht aus 55% Frucht und passt nicht nur auf frische Brote oder Brötchen, sondern sehr gut auch zu Desserts oder zum Backen. Ich rühre es mir manchmal noch in mein Salatdressing und kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Lecker. Was ist heute immer in deinem Kühlschrank? Oder immer in eurem Kühlschrank? Das ist ja ein Familienkühlschrank. Immer Eier.
Ja, meine Kinder essen sehr gern Eiweiß. Das Eigelb muss dann immer ich essen.
Ah ja, okay. Ja. Immer schon. Eier. Und das hat die eine Schwester von der anderen dann abgeguckt.
Ja, genau. Ja, Eier gibt's immer.
Kennst du noch Zuckerei?
Ja, natürlich.
Weil das ist mir neulich zum ersten Mal wieder eingefallen. Meine Oma Ulla hat mir das gemacht, ja. Wenn wir nichts anderes hatten und so. Also wenn wir nichts anderes hatten, aber wenn es keine Süßigkeiten gab, dann für uns, es schmeckte so unglaublich gut. Und es war ein aufgeschlagenes Eiweiß, ja. Ne? Also steif geschlagen mit, ich weiß gar nicht, ob das Eigelb dann noch drunter gerührt wurde oder ob einfach Zucker drin
war. Letzten Endes sind Salzburger Nockerl. Salzburger Nockeln sind nicht viel anderes. Das ist auch aufgeschlagenes Eiweiß mit Zucker in riesige Wolken gezogen.
Stimmt.
Und im Ofen kurz angebacken.
Stimmt.
Ja.
Also zurück in euren Kühlschrank.
Genau, Eier sind auf jeden Fall immer drin und Käse ist auch immer drin. Irgendein Käse ist immer drin.
Ein Käse?
Nee, verschiedenste Käse, aber irgendein Käserest auf jeden Fall. Gerne verschiedenste Käse.
Und wie schneidet ihr euren Käse? Also essen die Kinder auch schon Käse?
Ja, die essen sehr gerne Käse. Gouda natürlich.
Und habt ihr so, sehen die aus wie Bötchen, eure Käsestücke? Weil niemand Bock hat, die Rinde abzuschneiden und dann wird das irgendwann so rund?
Tatsächlich nicht. Meine Frau hat da eine Technik, die ist faszinierend. Sie schneidet den Käse quasi quer. Also wenn du so einen runden Käse hast, fängt sie rechts am Rand an und arbeitet sich so zur Mitte durch. Und da wird ein Teil quasi der Schale abgeschnitten. Und dann hat man immer, so wie Manchego-Ecken, das kann man mit jedem Käse machen, was man ja so kennt, diese Ecken, ne, in der Tapas-Bar. So kann man jeden Käse schneiden, dann hat man diese blöden Bötchen nicht.
Ich überlege gerade, welchen runden Käse...
Ja, das sind dann natürlich runde Ecken dran, aber du schneidest, wenn jetzt ein...
Du
schneidest von der Seite, also nicht von oben.
Ja.
Okay. Deswegen haben wir nie runde Käse bei uns. Also keine Käsebötchen. Aber ich weiß, in meiner WG, das hat mich wahnsinnig gemacht, mein Mitbewohner Rasmus, was der da noch rausgeholt hat aus diesen ollen Gouda-Rinden immer, was er sich da noch für Stücke rausgeschnitzt hat, das war unerträglich.
Oh Gott. Hast du jemals in einer WG gewohnt, wo es Fächer mit Namen gab oder wo jemand seine Lebensmittel beklebt hat?
Nein. Nein. Nie. In meiner WG in Hamburg war klar, ich verdiene das meiste Geld, ich bezahle, wir gehen im Supermarkt und kaufen uns, was wir wollen. Immer. Das war für mich vollkommen klar. Dafür hat Rasmus das Bad geputzt. Aber wir sind wirklich immer einkaufen gegangen und ich habe einfach gesagt, wir schmeißen alles rein, worauf wir Bock haben und dann gibt's Riesenparty zu Hause. Es wird alles gefressen, was wir finden können.
Keine schlechte Haltung. Was war denn damals, was hast du als Luxus wahrgenommen? Also ich meine, die ganze Situation war ein einziger Luxus natürlich. Aber was habt ihr euch so gegönnt, wo man sagt, okay, das hatten wir aber auch nicht jeden Tag da?
In der WG in Hamburg, ich glaube, dass wir hatten große Leidenschaft für guten luftgetrockneten Schinken. Das war ein Luxus, sich einen richtig guten Parmaschinken zu holen oder so. Das war auf jeden Fall ein großer Luxus. Hm. Ich überlege, was wir sonst noch. Und guten Wein haben wir auch relativ früh angefangen als Luxus zu begreifen. Es gab auf St. Pauli, wo wir gewohnt haben, ein paar Straßen weiter, so eine Weinhandlung, wo wir dann da so als Anfang 20-jährige Knalltüten reingestolpert sind und uns aber immer sehr gute Flaschen Wein geholt haben. Und wir hatten vor allem ein interessantes Ritual, das hat natürlich, wir haben viele WGs, Tatort gucken und dann kochen. Und dann gab es aber irgendwann am Hafen einen Laden, den haben zwei Portugiesen gemacht, zwei junge Portugiesen, den gab es nur ganz kurz. Und es war ein runder Tresen, wo in der Mitte die Kochstelle war. Und da haben diese beiden Jungs gekocht und wir haben immer religiös in unserer WG diesen Tatort geguckt und sind danach in die Kochbar da gegangen und haben uns von denen da bekochen lassen, haben teilweise mitgekocht. Das war fantastisch, jeden Sonntag. Und es war ja auch immer das Ziel, dass der Montag einfach gar nicht stattfinden kann, weil man so dermaßen im Eimer ist danach von dem guten Essen und dem vielen Wein, dass man den Montag einfach streicht.
Okay. Wenn du nicht drehen musstest, war es natürlich
dann ging
das. Gut.
Ja, die anderen mussten halt in die Uni, ging dann halt auch nicht.
Das war aber auch, das muss eine ungewöhnliche Situation gewesen sein, war es ganz klar, egal wie reflektiert du da schon gewesen sein musst, aber so früh schon so durchzustarten, auch in einer Zeit, in der das Fernsehen und die Filmbranche echt noch Geld hatten. Und das haben sie auch gerne...
Aber nicht an junge Schauspieler ausgegeben, nein.
Ah, interessant.
Nee, bis in meine 20er haben wir alle, Tom Schilling könnte das glaube ich auch bejahen, haben wir Jugendgagen bekommen. Das war nicht so viel Geld. Es war okay, jetzt natürlich wesentlich mehr als andere 17-Jährige verdienen, aber es war nicht das gleiche Geld, was erwachsene Schauspieler verdient haben.
Und wenn ihr so auf Partys eingeladen wurdet oder also wart ihr doch wahrscheinlich schon schicker essen, außergewöhnlicher.
Das war für mich der größte Luxus, weil ich möchte meiner Mutter nicht zu nahe treten, aber wir hatten nicht viel Geld, als wir hier in Berlin gewohnt haben. Es gab für mich die größte Belohnung, wenn ich irgendwas in der Schule richtig gemacht habe oder so, sind wir zu Asado Steakhouse gegangen und ich durfte ein kleines Filetsteak essen und ein Spezi dazu. Und das ist ungefähr so alle 3 Monate passiert. Das war für mich das höchste der Gefühle. In Österreich war das normaler, weil da geht man ins Gasthaus und es war alles günstig. Aber in Berlin essen zu gehen, das war Wahnsinn. So. Und ab dem Moment, wo ich ausgezogen war, bin ich leidenschaftlich gerne essen gegangen. Ich habe in der Grimmstraße gewohnt und hat es Il Casolare gerade aufgemacht. Diese Punker-Pizzeria, die dann sich über ganz Berlin verbreitet hat. Und ich war einer der ersten Gäste da. Da waren monatelang war da niemand. Mittlerweile kriegt man da keinen Tisch mehr. Und Mauro, der Chef, Neapolitaner, der eben diese Pizzen da gemacht hat, mit dem saß ich da und der, dem habe ich gesagt, ich wohne jetzt alleine, ich muss ab und zu habe ich keinen Bock, alleine für mich zu kochen. Und dann saß ich da und die haben immer tagesaktuelle Pasta gehabt. Und da habe ich sehr, sehr viel gegessen. Und das war für mich, da dachte ich wirklich, wie toll ist das eigentlich, dass ich jetzt jeden Tag essen gehen kann, wenn ich will. Oder eben im Supermarkt mir alles kaufen. Aber da, genau, das war ein wahnsinniger Luxus, essen zu gehen. Und auch mit dem David, von dem ich vorher gesprochen habe, ich war unglaublich viel essen mit dem. Überall auf der Welt, wir sind auch sehr viel gereist zusammen. Und eins der tollsten Sachen war immer irgendwie gute Restaurants zu finden und da auch ordentlich Geld auszugeben. Ich habe das immer gehasst. Ich bin früher viel mit dem Rucksack rum, wenn man dann so einen Sparefroh dabei hatte, der dann nochmal irgendeine irgendeine Pizzeria gefunden hat, wo die Pizza dann nur 50 Cent kostet statt einem Dollar oder so. Und du denkst so, ey, die Leute hier haben kein Geld. Ist doch okay, wenn wir $8 für unser Essen ausgeben oder 12. Das ist doch vollkommener Blödsinn, jetzt hier quasi auf das Niveau der Bevölkerung runter zu begeben. Und wenn mich jemand betrogen hat und die Rechnung zu hoch war, habe ich mir gedacht, sehr gut gemacht. In Kuba zum Beispiel, mir ist oft passiert, habe ich mir gedacht, sehr gut, haben sie sehr gut gemacht. Du hast mich verarscht, du hast das Geld verdient. Wenn das Essen gut war.
Dann reden wir jetzt gleich mal über interessante Reisen, die du gemacht hast, weil ich vorhin eher so als Abfallprodukt, als hingeworfene Bemerkung erfahren habe, dass du auch mal 3 Monate in China gelebt hast. Hast du da gearbeitet oder was war das für ein Aufenthalt?
Nee, ich war in Shanghai beim Filmfestival und habe mir dann gedacht, ich wusste schon, dass ich wahrscheinlich ziemlich bald vorhabe, eine Familie zu gründen und dachte, ich muss nochmal eine große Reise alleine machen und dachte, so schnell komme ich nicht mehr nach China, bleibe ich einfach ein bisschen hier. Und dann bin ich durch China gereist, alleine, was ziemlich absurd war, weil in China gibt es außerhalb von Peking und Shanghai wenig Orte, wo irgendjemand irgendeine Sprache spricht, die man ansatzweise versteht, also die ich verstehe oder die sie verstehen könnten, wenn ich sie sprechen würde. Das war vor 10 Jahren ungefähr, da gab es natürlich schon Handys und es gab auch schon so rudimentäre Übersetzungsprogramme und das Telefon konnte sogar auch schon so ein bisschen sprechen. Also ich konnte mich radebrechend mit digitalen Hilfsmitteln und Händen und Füßen verständigen.
Es ist ja auch wir dürfen nicht vergessen, eine ganz andere Zeichensprache. Also das eine ist ja...
Man kann nichts, Bahnhof oder so.
Also selbst, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass ich eingebe, Bahnhof oder Lachsforelle und dann sehe ich da diese Zeichen und weiß aber nicht.
Ja, auf der Karte kannst du sowieso. Aber das ist in China, die haben ja so eine Esskultur, die freuen sich total, wenn da so eine Langnase reinkommt und Hunger hat. Dann schmeißen die dir alles hin, was es da gibt und du musst alles probieren. Also ich kann mich an eine unfassbar tolle Nacht. Als allererst bin ich von Shanghai den Yangtze hochgefahren auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ich mir eine ganz billige Kabine gebucht habe. Es gibt viele Yangtze-Kreuzfahrten. Das ist so ein Ding, was man meistens nach der Hochzeit in China anscheinend macht. Dann fahren die da den Yangtze hoch, 3 Tage, Ultraprogramm von morgens um 6 bis 8 nachts um 12 müssen die permanent vom Schiff runter irgendwelche Ausflüge machen. Ich kam dann an bei dem Schiff und dann gab der Chef-Steward dieses Schiffes, war zufälligerweise Österreicher. Und der hat gesagt, es freut mich so, dass Sie mal auf meinem Schiff sind. Ich habe Ihnen eine Suite reserviert und Sie müssen nichts extra zahlen. Ich hatte eine so unfassbare Suite, habe dann jeden Abend und tagsüber auch die ganze Zeit auf diesem Schiff gefressen wie ein Wahnsinniger. Dann bin ich auch manche Ausflüge mit, habe da auch überall gegessen, alles, was man mir hingehalten hat, gegessen. Und dann kam ich in Chongqing an, die größte Stadt der Welt.
Die größte Stadt der Welt?
Ja, das größte, also das ist ein zusammenhängendes Siedlungsgebiet, was größer ist als das Ruhrgebiet. Was
Wahnsinn.
Ja, also da leben irgendwie über 30 Millionen Menschen. Ist aber eine sehr schöne Stadt am Yangtze eben, an so einer Flussbiegung, wo der sehr groß ist, der Yangtze, hinter dem Yangtze-Staudamm, durch den wir auch mit dem Kreuzfahrtschiff durchgefahren sind. Und dort kommt Hotpot her, also dieses heiße Chiliöl, in dem man dann so Sachen reintun kann. Und Hotpot kann man nicht alleine essen. Man muss mindestens zu zweit sein. Es sind so Tische und da kommt dann so ein quasi Eimer rein, der wird heiß gemacht, da kommt das Fett rein und dann wird so. Also ich will jetzt unbedingt Hotpot essen und konnte ja keine Sprache und habe ich mich zu so jungen Leuten dazu gesetzt oder habe die gefragt, irgendwie mit Händen und Füßen, ob ich mit ihnen essen kann und habe den tollsten Abend verbracht. Ich habe kein Wort verstanden, die von mir auch nicht, aber wir haben gegessen, getrunken, es war herrlich.
3 Monate.
Und dann war ich in Yongshua, das war auch, Yongshua ist so in Mittelchina, wenn man so diese Bilder kennt, wo diese kegelförmigen Berge sind und so, die man vielleicht so als Kalligrafiebilder kennt, das ist da. Da bin ich mit dem Fahrrad rumgefahren, eine Woche lang. Irgendwie habe ich mir so ein billiges Schrottfahrrad ausgeliehen, bin da so rumgeguckt und habe dann in so einem Hostel eine Frau kennengelernt, die meinte, dass sie mich mal in ein traditionelles Restaurant mitnimmt, weil dort isst man traditionell vegan, schon immer. Da habe ich Hackbällchen gegessen. Also ich hätte schwören können, das sind Königsberger Klopse. Es kann nicht sein, dass da kein Fleisch drin ist.
Und muss auch nicht gewesen sein.
Dann haben mich alle da, haben mich vielleicht alle belogen. Sie konnte Englisch, die Frau, die mich da mitgenommen hat. Die war, genau. Und die hat gesagt, nee, das ist bei uns so. Und da habe ich wahnsinnig viele Gerichte, herzhafte Gerichte gegessen, die wirklich sehr nah dran waren an Fleisch und unfassbar lecker.
Damals schon, weil hier ist es ja jetzt so, finde ich, in den letzten Jahren, dass
das ist das Schöne an diesem ganzen Hipster-Wahnsinn. Man kann mittlerweile an jeder Ecke was Gutes essen. Das war ja in Deutschland nicht normal. Das ist auch als gelernter Österreicher schwer gewesen. In Österreich kannst du nur wirklich in jede Abbruchbude reingehen und du kriegst ein gutes Essen. In Berlin in den 90ern irgendwie mal einfach so ein Restaurant auszuprobieren, das war lebensgefährlich manchmal.
Würdest du sagen, dass du verhältnismäßig hohe Ansprüche hast, was das Essen angeht?
Nö, ich will nur, dass es gut schmeckt. Ich verstehe nicht, wie jemand mit Nahrungsmittel Blödsinn machen kann. Also das ist einfach, man kann ja nur wirklich aus den wenigsten Zutaten was machen, was schmeckt. Und es gibt dann Leute, wo ich denke, dein Beruf ist es, dich mit Essen zu beschäftigen und dieser Müll auf dem Teller, das ist das Ergebnis. Wenn Leute ohne Liebe kochen, das gibt's ja, die ist einfach so fließbandmäßig runter. Es gibt
ja
beim Film.
Naja, es gibt Scheiß, also das sind harte Jobs. Also
das weiß ich, ja.
Das immer mit Liebe zu kochen, ist, glaube ich, zu viel.
Nein, es geht nicht mit Liebe, aber so, dass es schmeckt. Natürlich sind das harte Jobs, das ist mir klar, aber wenn ich zum Beispiel beschließe, ein Film-Catering zu machen und dann 6 Wochen lang schlechtes Essen mache, was ist da los? Ja, also das verstehe ich dann immer nicht. Dann wir denken die, das ist klar, wenn du jetzt in irgendeiner Industrieküche in der Kantine arbeitest, dass du da jetzt keinen Bock hast, das schönste Essen der Welt zu machen, sondern einfach nur froh bist, wenn der Scheiß vorbei ist und du nach Hause gehen kannst, da habe ich allergrößtes Verständnis dafür. Aber wenn ich zum Beispiel ein Film-Catering mache und das vor allem nur mache, um Geld zu verdienen und gar keine Leidenschaft für die Produkte, die ich da verarbeite habe und den Leuten da einen Fraß vorsetze, das passiert immer weniger, aber es gab eine Zeit, wo man beim Film, wo ich wirklich mir Brötchen mitgenommen habe von zu Hause, weil das nicht auszuhalten war.
Das war ein schöner kleiner Ausflug, aber jetzt gehen wir nochmal zurück in den Kühlschrank,
ja,
wo immer Käse ist, wo immer Eier sind, so wie du erzählst, ist da auch immer Milch.
Ja, Milch ist auch immer drin. Ja, für die
Butter
Kinder.
Butter ist immer drin. Senf.
Ja. Senf, ja, sowieso. Da hat man immer dieses eine Glas hinten in der Ecke stehen.
In der Ecke? Ah, ich dachte in der Tür. Ja. Was steht bei euch denn in der Tür? Die Milch?
In der Tür sind vor allem Coolpacks, falls die Kinder sich den Kopf anhauen. Die Milch, meistens noch eine Flasche Weißwein, die man vergessen hat auszutrinken, wo man nicht mehr genau weiß, wie lange es schon her ist.
Wie lange lässt du sowas dann stehen? Also ich habe mit mir manchmal so, ich weiß nicht, wie so Wetten. Ja. Ich habe so ein Glas mit so einer Avocado-Streichcreme. Ich habe seitdem ungefähr 5000 echte Avocados gegessen. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich sie jemals aufgemacht habe. Ja. Sie ist seit 2 Jahren abgelaufen. Aber ich denke mal, wenn ich sie jetzt öffnen würde, würde es so Klock machen und man könnte sie noch essen.
Wahrscheinlich.
Aber vielleicht habe ich sie auch schon geöffnet und ich sehe nur den, ich weiß es nicht.
Ja,
wie lange lässt man sowas, bevor man
es... Ich kriege manchmal einen Rappel und dann mache ich so eine Generalüberholung des Kühlschranks und schmeiß alles weg, was schon lange keiner mehr in der Hand hatte, weil das ist, dann wird auch niemand mehr essen.
Ja.
Das ist schrecklich, sowas zu sagen, aber ja.
Was machst du mit Gurkengläsern?
Aufessen.
Was machst du, die Gläser?
Die zerkaue ich. Nein, Gurkenwasser gegen Kater trinken, habe ich auch schon gemacht.
Gurkenwasser soll sehr, sehr, sehr gesund sein.
Schmeckt auch total lecker.
Ist oft Zucker drin.
Ja.
Ja, ist ja, also ich sag's nur.
Ja, ich hab kein Problem mit Zucker. Ich mag
Gibt's
Zucker.
Gibt's irgendeine Art von Unverträglichkeit, die du hast?
Nee.
Also was machst du mit leeren Gurkengläsern? Kommen die ins Altglas oder werden die in die Geschirrspülmaschine gesteckt und dann kommen da lustige Haferflocken rein?
Genau, schon oft, aber manche kommen dann auch ins Altglas. So viele Haferflocken kann man gar nicht haben, wie man Gurkengläser hat. Wir essen viel Gurken auch und vor allem so Pfefferoni, also die scharfen, Kirschpfefferoni esse ich relativ viel.
Mhm.
Da sind dann auch immer Gläser übrig.
Okay, ja, da kann man schön Marmelade machen.
Könnte man, wenn man es machen würde.
Ingwer ist wichtig, habe ich gefunden bei dir? Oder Ingwer, war das mal?
Nee, Ingwer ist schon immer noch wichtig. Ingwer, es gehört auf jeden Fall zu meiner... Ich eigentlich jeden Morgen Zitrone mit Leitungswasser und Ingwer. Immer.
Mhm.
Und ich frühstücke nicht viel, dann einen schwarzen Kaffee und dann esse ich erstmal wirklich immer erst so um 11 oder so was Richtiges.
Okay. Dann habe ich gefunden Niederwölz. Das China-Restaurant Hong, gibt es das noch?
Ja, da ist vor allem die Disco-Tenne mit dran. Und die war früher war das ein normales Restaurant mit angeschlossener Disco und irgendwann haben es die Chinesen übernommen, aber die Disco gibt's immer noch.
Irgendwann haben es die Chinesen übernommen.
Ja.
Okay.
Ist auch gar nicht so schlecht. Das ist ein ganz gutes China-Restaurant. Also würde man nicht glauben, dass Niederwölz ein gutes China-Restaurant ist, aber es war eine sehr gute Disco. Das Publikum hat nie gewechselt. Das sind seit den 70ern die gleichen Leute, die sind ein bisschen älter geworden, aber sie tanzen immer noch zur gleichen Musik. Man kann vorher ein schönes Nasi Goreng essen und dann tanzt man zu Reinhard Fendrich.
Lass uns mal zu einer Rubrik springen. Entweder oder. Basilikum.
Ja, auf jeden Fall. Super, Basilikum. Hat man ja immer so rumstehen. Auch so, ich bin kein guter Gärtner, aber Basilikum wächst immer.
Interessant, weil Basilikum eigentlich launisch ist und man einmal den Trick begriffen haben muss, dass man es nicht direkt gießt, sondern Wasser in den Untersetzer gibt.
Den Trick habe, glaube ich, nicht ich begriffen, sondern meine Frau, aber bei uns wächst der Basilikum sehr gut.
Fenchel.
Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, super.
Stimmt.
Gemüse.
Kümmel?
Kümmel im Schweinsbraten ja, an Kartoffeln nein. Also wenn die Kartoffeln beim Schweinsbraten dabei sind, ja, aber ansonsten Kümmel ist ein sehr spezielles Gewürz, muss man aufpassen.
Im Sauerkraut?
Ja, finde ich auch okay. Man muss im Sauerkraut, weil sonst hängst du ja den ganzen Tag lang mit einem Blähbauch rum. Also Kümmel muss in Sauerkraut.
Pilze?
Ja, sehr, Pilze, großartig.
Gehst du auch selbst
ja,
in die Pilze?
Ja, natürlich gehe ich in die Pilze. Bei uns gibt's ganz viel Eierschwammerl, Pfifferlinge und Steinpilze und liebe ich beides sehr. Und Parasol.
Lakritz?
Ja, muss ich jetzt nicht permanent haben, aber ab und zu, wenn mal jemand so eine Tüte dabei hat, gut Lakritz aus, weiß ich nicht, Dänemark mitgebracht, nehme ich schon ein Stück.
Kapern?
Auf jeden Fall. Überall und vor allem in Königsberger Klopse.
Innereien?
Ja, gibt's sehr gute Innereien, liebe ich.
Koriander?
Finde ich ein bisschen das Unnötigste. Koriander kann ich gut
überschätzt.
Umleben. Ja.
Mhm. Gut,
Ingwer reicht auch, reicht auch Petersilie. Also.
Aber es ist schon, komm, es wird schon anders.
Ja, stimmt schon.
Aal?
Aal? Ah, ja, ich habe mal eine Aalklappe gemacht bei einem Filmdreh. Da haben wir so viel Aal gegessen, seitdem bin ich nicht mehr so ein großer Fan von Aal. Aber wenn ich mal irgendwie auf Rügen bin oder so, muss ich durch.
Was ist eine Aalklappe?
Beim Film gibt's immer Schnapsklappen, die werden dann, wenn 3-3 die dritte ist, wird es auf irgendjemanden vom Filmteam geschlagen und dann muss man so eine kleine Party geben. Und ich habe mit dem Kameramann zusammen eine Aal-Champagner-Klappe gegeben. Wir haben unfassbar viel Aal geholt und Champagner und dann haben wir im Morgengrauen nach einem Nachtdreh alle Aal gegessen und Champagner getrunken.
Ihr verrückten Filmleute, ja. Ihr Künstler. Oliven.
Ja, finde ich super.
Rote Beete.
Liebe ich auch.
Gorgonzola.
Großartig.
Harzer Käse.
Super.
Rosenkohl.
Auch lecker.
Okay. Thunfisch oder Lachs?
Thunfisch.
Fischbrötchen oder Hotdog?
Fischbrötchen.
Milch oder Alternativmilch?
Alternativmilch.
Was denn da?
Hafer.
Okay. Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Weißbrot mit Öl.
Feta oder Mozzarella?
Boah, das ist hart. Das sind jetzt zwei vollkommen verschiedene Lebensmittel. Ich könnte ohne beides nicht leben.
Was isst du deiner Meinung nach mehr?
Feta.
Oberster oder Pesto?
Das ist auch hart. Das ist ja wie Wurst oder Käse.
Das hier ist ja. Entschuldige, bitte.
Ja, ich verstehe schon. Was ist Oberster oder
Pesto?
Pesto. Pesto.
Salzmühle oder Salzstreuer?
Salzmühle.
Bist du ein Eierköpfer oder ein Eierpuler?
Köpfer.
Ein Apfelbeißer oder ein Apfelschneider?
Beißer.
Ein Butterschneider oder ein Butter...
Ja, Schneider.
Streicher.
Schneider.
Ein Schneider.
Ja.
Guck an. Fasten oder Völlerei?
Die Kombination ist ganz gut. Fasten und dann wieder Völlerei betreiben.
Kartoffeln oder Nudeln?
Boah, ich glaube Kartoffeln. Ja, Kartoffeln.
Nudeln oder Reis?
Nudeln.
Und eher Rührei oder Spiegelei?
In gut zubereitet Rührei.
Heißt das plein, nature, oder machst du das mit Schnittlauch, mit ein bisschen Feta?
Tomaten, Feta und je nach Tageszeit auch gern Zwiebeln. Also morgens um 8 brauche ich noch keine Zwiebeln, aber nachmittags kommen auch Zwiebeln rein.
Mhm. Wenn es egal wäre, wie viel du davon isst, wie ungesund es ist, was wäre das Lebensmittel, von dem du dich maßlos ernähren möchtest, was du immer essen kannst?
Pizza.
Mit auf der perfekten Pizza liegt?
Artischocken. Ja.
Wie was?
Artischocken, also auf der perfekten.
Einfach, das ist ja wie ein Brot mit Käse und Artischocken.
Ja, genau. Ja, und
ein bisschen Tomaten.
Gerne Fische, Sardellen gerne oder Salami, gute Salami.
Okay. Jetzt greif doch mal unter dich, unter deinem Stuhl ist ein Topf und in diesem Topf sind, kommst du dran? Ja, ne? Sind Zettel.
Topf. Picknick.
Picknick.
Noch was?
Ja, aber Moment, du musst erstmal,
so, ja,
mir erstmal was dazu sagen.
Nicht, vielleicht wird daraus ja dann ein Satz oder so.
daraus werden hoffentlich viele Sätze. Also ist dir aufgefallen, dass es in so Geschenkshops so Picknickkörbe gibt?
Ja,
ist mir aufgefallen. Und niemand benutzt die, jemand.
Ja, ich sehe es.
In so
Wellness-Hotels, wo Pärchen hinfahren, da kann man sich dann von der Rezeption so einen abholen, mit einer Flasche Rotkäppchen drin und zwei Plastikgläsern.
Wie schrecklich. Aber dann weiß ich jetzt immerhin, wo die alle landen.
Ja.
Denn das Interessante ist, ich habe in Vorbereitung zu Toast Hawaii on Stage, zu diesen kleinen drei Abenden, habe ich mal geguckt, wie viele Picknickkörbe bei eBay Kleinanzeigen verkauft werden und überhaupt so.
Die sind wahnsinnig unfassbar zu produzieren,
Niemand
transportieren. Ne? Also du kannst natürlich, klar, wenn du mit deinem Alfa Romeo Cabrio irgendwie rausfährst an See, dann kann man den hinten raufschnallen, vielleicht den Picknickkorb. In der S-Bahn nervt es tierisch, dann nimmt man eher eine Tasche, ne?
Ja, wobei da Sachen eher umkippen, aber ich glaube, diese Dinger sind an sich so...
Aber da kippt die Sachen ja auch drin, du hast ja diesen Henkel dann dran, da kippt auch alles um. Man muss diese...
Ja, und da sind so komische, das ist dann so Plastik, Geschirr und Besteck mit so Blumen und so, das irgendwie, ich weiß auch nicht, das trifft es nicht. Gut, dann der nächste Begriff bitte. Wobei ein Picknick an sich ja eigentlich, wenn ich das noch sagen darf, ganz schön ist, wenn ich das als Kind Picknick mal erlebt habe. Ein Picknick ist super.
Ja, bei uns ist das Wichtigste beim Bergwandern, was ich mit meinem Vater viel gemacht habe, war immer die erste Jause, und hat mein Vater das immer dabei gehabt, hat uns als Kindern dann immer den Speck und den Käse und die Wurst so aufgeschnitten und auf so kleine Brettchen gelegt und Brot dazu, und dann saßen wir da und haben gegessen. Und
so stellt man sich das auch vor, dass der Speck mit so einem ganz kleinen Klappmesser, mit so einem Holz,
Genau.
Und dass auch so diese Brotleiber so zum Körper hin abgeschnitten werden, wie in so einem Werbespot.
Meine Oma hat nur so Brot geschnitten, immer mit riesigen Messern zum
zwischen
Körper
ihren Brüsten, oder? Ja. Und dann hat man sich als Kind immer gedacht, und dann dabei hat man selbst eingeimpft bekommen, immer mit dem Messer vom Körper weg.
Meine Oma hat sich auch nie die Hände gewaschen, wenn sie aus dem Stall kam, deswegen hat wahrscheinlich alles so gut geschmeckt bei ihr.
Ja, deswegen seid ihr alle so robust, euer Immunsystem funktioniert. Okay, der nächste Begriff, bitte.
Essig. Achso, Essig ist super. Ich finde Essig sehr, sehr unterschätzt, finde ich Rotweinessig. Alle mit ihrem Balsamico. Kann auch gut sein, aber ich mag gerne Rotweinessig. Ich mag auch Apfelessig. Essig kann auch sehr günstig sein und total gut schmecken. Und wenn zum Beispiel Apfelmost irgendwann anfängt, saurer zu werden, den dann irgendwie noch länger zu vergären, bis er halt zum Essig wird, das kann ganz, ganz toll sein auf Salat.
Und einen letzten Begriff bitte noch.
Pfeffermühle. Ja, wir haben zwei sehr gute Mühlen gekauft bei so einem...
Habt ihr die zeitgleich gekauft?
Ja, bei so einem sehr unfreundlichen Typen auf der Westbahnstraße in Wien, der so Mühlen herstellt, auch für Kaffee, aber vor allem für Pfeffer und auch, weiß ich nicht, 70 verschiedene Sorten Pfeffer da hat. Und ich habe erstmal ein Pfeffertasting gemacht.
Ja.
Und das sind sehr gute Mühlen. Also der Typ war unfreundlich, aber er macht sehr, sehr gute Mühlen. Eine ist lila und die andere ist Holz. Also beide sind Holz gemasert, aber halt die eine ist lila eingefärbt und die andere ist schwarz eingefärbt. Das sind unsere Gothic-Mühlen.
Und die eine steht in der Küche und die andere steht am Essplatz, direkt am Tisch, oder?
Nee, das eine ist die Pfeffer, das andere ist die Salzmühle.
Ach so.
Genau.
Ah, okay. Gut. Dann haben wir es jetzt fast. Sag mir doch bitte, ob es eine überflüssige Anschaffung gibt in eurem Haushalt. Irgendeine Art von Gerätschaft, die euch geschenkt wurde oder die euch gekauft habt. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Eine Brotbackmaschine steht irgendwo im Schrank, aber aus den 90ern oder so. Die hat meine Mutter mir mal geschenkt, als ich 18 war oder so. Und ich habe, glaube ich, zweimal damit Brot gebacken und dann nie wieder. Die ist sehr unnötig. Und dann haben wir auch noch so einen komischen, ich weiß noch nicht mal, was das so richtig ist. Da kann man Gemüse automatisch in verschiedene Formen schneiden lassen. I don't get it why. Aber es ist von WMF. Und das hat unsere Schwiegermutter, meine Schwiegermutter, die Mutter meiner Frau, uns geschenkt, nachdem ich von WMF so eine kleine Eismaschine gekauft hatte. Da gab es irgendwie diese Küchenklassik.
Hat sich das gelohnt? Sag
total,
es mir.
Ja, super.
Wirklich?
Ja, das ist aber eine ganz simple, die kostet auch, glaube ich, keine 100 Euro. Und das, der Gag ist da, dass man die Behälter, in denen das Eis hergestellt wird, immer im Tiefkühler haben muss. Dann holst du es raus, kannst dann irgendwie Joghurt mit irgendwelchen Früchten mischen und dann rührt es das Dings dann und dann ist es gefroren. Nach 10 Minuten hat man ein sehr leckeres Eis. Ja, ist ein Spitzengerät. Also ja, klar steht sie auch viel rum. Also man, das ist wie mit der Pastamaschine. Man hat dann wieder so eine Zeit, wo
man... Habt ihr eine Pastamaschine?
Ja, dann macht man dann Nudeln und Nudeln und Nudeln und denkt sich, boah, selbstgemachte Nudeln sind das Allerbeste. Und irgendwann schläft es dann wieder ein, weil du denkst, boah, ihr habt keinen
Aber
Bock.
Aber guck mal, ihr macht das, weil ich habe hier saßen schon 170 Leute vor mir, die gesagt haben, never ever, ich weiß gar nicht, warum ich...
Also bei Lasagne zum Beispiel ist das hervorragend, Tagliatelle kann man ganz toll machen. Haben wir jetzt zu Silvester schon wieder gemacht mit zwei befreundeten Paaren und ihren Kindern und die Kinder hatten auch großen Spaß daran. Es ist halt eher was für Silvester. Es ist so wie Fondue oder Raclette oder so. Das macht man ja auch nicht am Montagmittag.
Aber zu der Eismaschine nochmal, das ist dann Frozen Joghurt. Also das heißt...
Der Gag ist ja, glaube ich, dass die Flüssigkeit gefriert und dabei immer gerührt wird und dadurch entstehen nicht diese Kristalle und es wird nicht zu so einem harten Block, wie wenn ich einfach einen Joghurt in Tiefkühler tue, wird es ja kein Eis, einfach nur ein gefrorenes
Auch durch Wodka
Stück.
Kann man das, habe ich noch nicht gelesen. Also nicht das. Es geht nicht darum, dass man dann den Alkoholgeschmack, ich glaube, es geht nur um so einen Schuss, der nämlich eben verhindert, dass sich diese Kristalle bilden durch Alkohol.
Kann ich ja in die Eismaschine auch noch Wodka reinkippen.
Also ja, du musst mal, also ich glaube, es ist wirklich nur, und möglicherweise ist es wie bei Hitze, dass der Alkoholgehalt sich dann, dass der nicht schmeckbar ist. Oder ich weiß es nicht, weil die Kinder natürlich...
Papa, machst du endlich wieder das tolle Vanilleeis?
Schlafen ihre Kinder wirklich schon um 8? Ja.
Ja, immer.
Ja, seit wir unsere WMF...
Ein Eis und dann gehen sie pennen. Ich weiß auch nicht.
Haben wir irgendein wichtiges kulinarisches Detail deines Lebens nicht besprochen, dann musst du es mir jetzt nennen. Du kannst hier keinesfalls rausgehen und dann sowas sagen wie, schade, dass wir gar nicht über meine Zeit im Schwarzwald gesprochen haben oder auf den Balearen oder so.
Boah, ich habe ja eine Zeit lang in Barcelona gewohnt und da gab es ein ganz tolles Restaurant, ich weiß nicht, ob es noch gibt, Maison David, das war hinter der Polizeiwache in Raval und ich habe auf der Nou de la Rambla gewohnt, das ist halt quasi so eine Seitenstraße von der Ramblas und hinter dieser Polizeiwache war eben dieses Maison David und das war mega, da gab es irgendwie, das Mittagsmenü war glaube ich eine ganze Flasche Wein, dann meistens Bistec à la Plancha, also plattgehauenes Rindfleisch, ein paar Kartoffeln, Gemüse dazu, eine Suppe vorher, Nachspeise. Das habe ich fast jeden Tag gegessen. Da war ich immer und habe auch, also wenn ich Urlaub hatte natürlich und auch immer den Wein. Man muss den Wein auch gar nicht austrinken, aber da saßen ganz viele Polizisten drin rum und meine Mitbewohnerin damals meinte immer so, also wenn du bei einem Ether-Anschlag ums Leben kommen willst, dann mach weiter damit, dahin zu gehen.
Aber dann total betrunken.
Total betrunken. Das war ein faszinierendes Lokal. Ich habe mir so vorgestellt, wie es ungefähr für, weiß nicht, Hemingway gewesen sein muss, im Spanischen Bürgerkrieg Mittag zu essen.
So ja, aber natürlich hast du dich da wohlgefühlt, weil du hattest deine drei Gänge. Du hast deine Suppe vorher gekriegt. Und so als Österreicher warst du happy. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt raus mit einem gedachten Dessert oder einer Käseplatte. Wie würdest du jetzt so ein Essen beschließen? Nimmst du ein Stück Kuchen, nimmst du ein Eis? Und zum Schluss das Dessert.
Ein Tiramisu
nimmst du?
Ein gut gemachtes Tiramisu finde ich großartig. Ansonsten, ja, Tiramisu oder Panna Cotta. Espresso auf jeden Fall, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Ich kann auch sofort schlafen, ich kann Espresso trinken und mich hinlegen. Aber nach dem Essen auf jeden Fall einen schönen Espresso.
Das war sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Fand ich habe auch. Das Gefühl Danke. Oder den Verdacht, dass nach diesem Gespräch der Verkauf neuer und gebrauchter Eismaschinen in die Höhe schnellt. Ich werde das beobachten.
Sehr gut.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Sophie Passmann und ich habe einen neuen Podcast, der jetzt schon draußen ist. Der heißt der Sophie Passmann Podcast. Über den Namen können wir dann gerne in der ersten Folge sprechen. Es geht in dem Podcast um alles, über das ich reden möchte. Es ist im Grunde ein Laber-Podcast mit mir selbst und mit euch, weil ihr seid der andere Teil des Laber-Podcasts. Ich spreche über Sachen, die im Internet passiert sind diese Woche. Vielleicht Serien, die ich empfehlen möchte oder Bücher. Sachen, die ihr mir geschickt habt. Einfach das, was bei mir so passiert ist und was mich berührt und bewegt hat. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt reinschaltet. Oder auch wann anders. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und es gibt den Podcast auch als Videoshow bei YouTube. Der Sophie Passmann Podcast, habe ich schon gesagt. Ich sag's nochmal, weil es so sympathisch ist, wenn Leute ihren eigenen Namen sagen.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.